Los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO aus hier aus dem wunderschönen Berlin ist Jens Faultrath und da drüben ist...
Hier ist der Markus Walter aus München. Servus.
Servus, also wir beide haben gerade schon festgestellt, wir sind offensichtlich nicht auf dem Weg nach Oslo.
Nein.
Sondern, genau, sondern sitzen brav zu Hause, wie ich es gehört, damit wir hier die Sendung aufnehmen können, weil Kollege Euler konnte uns leider keine Standleitung zusagen vom Schiff. Das Kabel war nicht lang genug.
Soweit ich weiß, gibt es auch keine Leitung auf dem Schiff.
Ja.
Also ich habe es heute auch nur irgendwie mal kurz gelesen, dass es kein WLAN an Bord gibt.
Ja, ja, oder der lustige Pass, der teuer ist und dann 10 MB enthält oder so. Es war schon lustig, ja.
Genau, aber ich habe auch schon lange auf Facebook nichts mehr von den Kollegen gelesen, die auf der CQ sind.
Ja, wobei ich habe gerade zwei Bilder noch gesehen. Warte mal, von wann waren die? Bums, gucken wir doch nach. Danke, Facebook ist ja so nett und schreibt mir das Datum dahin. Wurden markiert.
Ja.
In der Nähe von Bangenkop Fyn ist hier der Karl zu sehen. Okay. Vor etwa einer Minute, genau, siehst du?
Na gut, wer kennt's nicht?
Genau, da wollte man schon immer mal hin. Wobei er wird leicht überstrahlt von drei Heineken-Dosen. Das hat er jetzt nicht verdient. Eigentlich wissen wir ja, beim Karl riecht eh alles nach Wodka, wenn er was macht. Weil er mir die Flasche umschmeißt, da brauche ich kein Heineken-Bier. Und die Astrid ist auch noch zu sehen von vor 18 Minuten.
Ich sollte mal Facebook aktualisieren. Aber deswegen genau. Sind wir heute nicht hier, Jens.
Genau, dafür sind wir nicht hier. Also vielleicht ist ja doch gar kein Kreuzfahrtschiff, sondern so ein Schiff, was so diese Unterseekabel verlegt. Dann haben sie natürlich auch ein dickes Kabel dabei.
Bestimmt.
Man weiß es nicht so genau. Wir werden warten, was sie berichten. Genau. Was haben wir heute Schönes mitgebracht? Wir haben keinen Gast dabei. Das heißt, wir werden eine, weil die sind alle auf dem Schiff. Und die haben leider keine Leitung. Genau. Ihr seht, der Kreis schließt sich halt. Also machen wir mit euch heute eine kleine Sendung, wo wir einfach uns mal anschauen, was letzten 4 Wochen passiert ist sozusagen hoffen, ihr werdet es uns verzeihen, dass die Sendung dieses Mal etwas kürzer ausfällt.
Genau, und weil wir ja sowieso schon immer mit unseren technischen Problemchen zu kämpfen haben, wollten wir es uns nicht noch zumuten, noch eine Standleitung per Satellit aufs Schiff zu legen.
Deswegen. Ja, wollte auch keiner die Kosten übernehmen. Also Telekom wollte nicht sponsoren und O2 war das zu blau.
Prima.
So sieht's aus. Okay, mit was fangen wir denn an? Wir können, glaube ich, mit dem Thema anfangen, das wir letztes Mal in der Sendung auch schon kurz angeschnitten hatten, was jetzt allerdings sich noch so ein bisschen hinzieht. Und zwar zwei weitere Blogposts zu dem Thema Sichtbarkeitsindex und Traffic im Vergleich. Einmal vom Martin auf seinem Texeo-Blog und einmal vom Eisi, die jeweils Beispiele gebracht haben. Beim Eisi hat es relativ gut funktioniert, beim Martin nicht so. Und Martin hat auch gleich gesagt, okay, bei ihm liegt es natürlich auch daran, dass Google ja diverse Indizes hat und der Sichtbarkeitsindex in der Regel ja nur die organische Suche betrifft und damit fällt der komplette Vertical-Bereich raus in der Sichtbarkeit und er rankt natürlich extrem viel über, man soll es kaum erwarten, mit Bildern. Also das hätte ich jetzt bei Martin nicht wirklich vermutet, aber ist halt so und das ist dann natürlich nicht abgedeckt. Ähnlich sieht es natürlich auch mit Google News und Ähnlichem aus und da hat man sogar noch das Problem, dass dann auch die Frage ist, wird es eigentlich in der auf der anderen Seite in der Webanalyse sauber getrennt, weil meistens fließt da Bilder-Traffic auch in den ganz normalen SEO-Traffic rein. News ist selten sauber getrennt. In der Regel ist ein Traffic von news.google, also der Google News-Seite, zwar extra ausgewiesen, weil es ein anderer Host ist, aber die One-Boxen eben nicht. Die fließen ganz normal in den Google-Traffic mit rein. Außer man trennt es selbst nochmal, indem man Hand anlegt. Wir hatten damals bei der T-Online einfach einen Trick angewendet, dass wir an aller URLs nochmal ein Fragezeichen News-Scan dran gemacht haben, die wir über die News-Sitemap an Google gemeldet haben. Damit wusste ich immer, wenn Fragezeichen News drin war, ist es auch eine URL, wo der Traffic über Google News gekommen ist, weil die ja sonst im Index gar nicht war, außer über die News-Sitemap. Weil die gab es ja sonst gar nicht. Das hat dann also, das sind halt alles so Sachen, die natürlich alles in so Themen wie Google Analytics etc. pp. als oder in deinem, wie heißen diese ganzen anderen Anbieter, die es da so gibt, Webtrack, Schlag, genau, etc., pp., immer alles als SEO-Traffic ausgewiesen wird, sind aber eigentlich nicht in den Sichtbarkeitsindizes-Tools drin, weil die wirklich nur den organischen Traffic betrachten. Dann natürlich das klassische Thema lokaler Longtail ist halt eher mäßig abgedeckt, weil es wird die Keyword-Sets ins Unermessliche und kaum Bezahlbare treiben. Dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt eine kleine, lokal ausgerichtete Webseite bin aus derselben Stadt, zum Beispiel ein kleiner Ladengeschäft, was auch noch einen Online-Store betreibt, dann kann es durchaus sein, dass Google macht ja auch ein lokales Re-Ranking. Also wenn ich jetzt in Düsseldorf bin und gehe Friseur ein, dann kriege ich nicht nur die One-Box, sondern auch der Standardtreffer 1, 2, 3 normal zu Friseur wird sich wahrscheinlich unterscheiden, als wenn ich das jetzt in München suche. Das klappt aber auch bei so generischen Begriffen wie Mülltonne, Zinskabel, Briefbeschwerer. Also lustigerweise werden all solche Geschichten mittlerweile schon lokal umsortiert. Und wenn ich wirklich nur in einer Ecke drin bin und die auch entsprechend hohes Bevölkerungspotenzial habe, also jetzt in Erzhausen mit 6.000 Einwohnern wird sich das wahrscheinlich nicht niederschlagen, aber in einer Großstadt kann es durchaus sein, dass ich da einfach Top-Rankings habe, nur in dieser einen Stadt, die es natürlich die Tools nicht sehen und dementsprechend auch nicht im Index mit eingehen. Und wenn das mein Haupttraffic ist, weil ich sowieso nur in der Stadt unterwegs bin, dann ist es natürlich damit auch nicht drin. Genau, das ist so das Thema. Wie sind so deine Erfahrungen?
Also Sichtbarkeit und Traffic, gerade so bei größeren Projekten habe ich die Erfahrung gemacht, stimmt nicht unbedingt überein. Und aber ich bin trotzdem ein Fan des Sichtbarkeitsindex. Also halt auch bei den verschiedenen Tool-Anbietern, weil erstens kann man es mal vergleichen und zweitens der Sichtbarkeitsindex. Also man kann schon nachverfolgen, wie seine SEO-Arbeit ist. Immer gerade bei größeren Portalen, immer die nicht so nischig sind. Ich finde, da kann man schon sehr gut verfolgen, immer wie die eigene Arbeit ist. Und man sieht auch sehr schnell, wenn man es am Traffic schon nicht sieht, ob es irgendwo Probleme gibt. Gerade wenn man den Sichtbarkeitsindex auch ordnerbezogen abrufen kann und sich da seine entsprechenden Dashboards einbaut, finde ich das schon extrem wichtig und gut.
Das stimmt.
Aber ich finde, oder ich habe die Erfahrung gemacht, mit dem Traffic jetzt hat es nicht unbedingt was zu tun. Also, und, ich denke, ganz deutlich hat es gezeigt, beim ersten Panda-Update auch, wo wirklich viele Seiten eigentlich wirklich eingebrochen sind und auch halt teilweise die Hälfte an der Sichtbarkeit verloren haben. Vom Traffic her waren es dann doch nur 20-25%. Also nur in großen Anführungsstrichen natürlich.
Ja, auch das ist so eine Grundmechanik natürlich vom Sichtbarkeitsindex, der die kompletten 100 wegnimmt. Der Traffic kommt ja von den ersten 10. Das heißt, wenn ich da viel verliere, also so zum Beispiel, und verliere aber auch nochmal in der Position 11 bis 100, die aber kaum Traffic-relevant sind, dann habe ich die zwar durchaus verloren, ist aber nicht Traffic-relevant. Andererseits habe ich natürlich auch viele Potenziale nicht mehr. Das heißt, ich müsste mir diesen Kram natürlich auch irgendwann mal wieder erarbeiten, wenn ich irgendwann wieder auf den Wachstumspfad hinkommen will, auch wenn das erstmal nicht Traffic-relevant ist. Sozusagen. Ja. Und wie gesagt, wenn etwas nischig ist und die Nische nicht abgebildet ist, ist es halt wirklich schwer. Nichtsdestotrotz ist die Frage immer, ist es denn ein Key-Performance-Indikator, den ich immer grundsätzlich verneine, weil ich sage, das ist ein Messwert, der sehr wichtig ist, aber genau wie Traffic für mich, je nachdem, wie mein Geschäftsmodell ist, auch nur ein Messwert ist, der wichtig ist, im Auge zu behalten, aber eben kein echter Key-Performance-Indikator, weil, wie gesagt, ich habe schon Portal den Traffic reduziert und den Umsatz über SEO gesteigert, einfach weil man die Worte umsortiert haben und jeder SEO weiß, wenn in seinen Zielen Traffic steht, kann er den relativ einfach organisieren. Es gibt so viele lustige Anfragen, mit denen man viel Traffic organisieren kann, die leider komplett businessbefreit sind. Deswegen ist natürlich auch die Konkurrenz einfach, hohes Suchvolumen, am Ende aber nichts verdient. Also auch da muss man immer gucken, dass man natürlich das richtige Verhältnis bringt und da Sichtbarkeit mit, wenn irgendwie dann mit Traffic zusammenhängt, hängt das halt eben noch gar nicht mit Umsatz zusammen. Da müsste man den einzelnen, Suchbegriffen auch ein eigenes Gewicht mitgeben können, um sozusagen seine eigene Geschäftslogik mit rein zu modellieren. Nichtsdestotrotz ist es eine wahnsinnig coole Metrik für Analysen, wie gerade von dir beschrieben. Man kann auch grundsätzlich feststellen, wenn SEO betrieben wird, dann kann man das in der Regel also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am Sichtbarkeitsindex sehen, weil wie gesagt, ich hatte zwar auch drei paar Portale, die wir seitlich entwickelt haben, bei trotzdem steigenden Umsätzen, aber in der Regel, so bei 90% der Fällen sieht man, wenn eine Kurve sich entwickelt, dann nach oben entwickelt, dann wird da auch irgendjemand SEO betreiben. Das zweite, was ich sehr spannend finde, ist natürlich, wenn du die Ranking pro Suchergebnisseiten, die hier auch auswerfen, die ganzen Tools, wenn die schön sauber von erster Seite am meisten bis zur zehnten Seite am wenigsten durchgeht, auch dann sieht man eigentlich, dass da jemand einen relativ guten Job macht. Ansonsten macht es überhaupt Spaß, auch eben zu sehen, was sind denn Inhalte, die überhaupt, wenn man halt schon mit solchen Tools arbeitet, was sind denn die Sachen, die stark verlinkt werden, die stark geteilt werden, welche, das finde ich wiederum sehr spannend, welche Keyword-Sets bedient denn überhaupt irgendeine Webseite und welche lässt sie liegen und welche Überschneidungen haben die untereinander, weil das sind immer so schöne Sachen, die man A für sich noch Lücken finden kann, Themen finden kann, die man noch gar nicht abgebildet ist, schauen kann, wie groß die sind und wenn man das nochmal schön auf die Pfade runterbricht, wie du schon gesagt hast, kann man da wirklich sehr schöne Insights ableiten.
Genau.
Also es geht nicht ohne.
Und das Abgefahrene ist halt gerade bei großen Portalen sollte man wirklich darauf achten, dass man sich wirklich seine eigenen Dashboards einrichtet, auf sich wirklich zustimmt. Das bringt jetzt nichts, wenn man die komplette Domain also irgendwie betrachtet und man zum Beispiel bei Searchmetrics von 450.000 auf 300.000 abfällt und man hat überhaupt keine Ahnung warum. Das ist ja meistens halt ein großer Teilbereich, der abfällt und das muss man dann gleich auf der Uhr haben und dann sofort sehen, okay, wo ist das der Fall, wo habe ich gerade ein paar Probleme, habe ich irgendwo ein falsches Tag gesetzt, aus Versehen ausgesperrt oder. Aber gerade dafür sind halt diese Tools und halt gerade dafür ist ja halt dieser Sichtbarkeitsindex extremst sinnvoll und nützlich.
Das stimmt.
Und ich schaue jede Woche rein, wirklich, ist das.
Ja, außerdem, wie gesagt, bei Konkurrenten hat man keine bessere Zahl.
Genau.
Die geben mir leider ihren AdSense, also ihren Analytics-Account ja nicht. Also kann ich auch nur damit arbeiten und da hat man dann, glaube ich, gerade fürs Konkurrenzmonitoring wirklich eine relativ gute Übersicht, die wirklich sehr schnell geht.
Genau.
Ja, dementsprechend bitte klares Plädoyer. Irgendein Toolbox sollte jeder haben, ansonsten wird die Arbeit echt scheiße. Aber bitte den Chefs abgewöhnen, dass es ein KPI sein soll, sondern das ist schon eine SEO-Kennzahl, mit der wir als SEOs arbeiten können.
Richtig.
So, was haben wir noch? Auf Search Engine Land hat berichtet, dass es seitens Google ein No gab zum Thema Publishership. Als Authorship einzusetzen, also mit den ähnlichen Effekten. Die Anfrage waren hier wohl von Verlagen in der USA gewesen. Bitte, wann gibt's denn so etwas, dass ich mein Publishership also auch als Authorship-Icon in den Google-Serps verwenden kann und es angezeigt wird? Und da gab's einen, daran hat Google gerade kein Interesse. Was ich persönlich ziemlich schade finde, weil gibt es immer damals schon grundsätzlich das rechtliche Problem mit dem eigenen Bild und den Mitarbeitern und wenn er geht, ich meine, wir haben das ja in der Show schon mehrmals besprochen, es gibt auch einige Workarounds, aber so für die Masse der Redakteure, die man hat, wäre es schon schön, wenn man dann einfach, was ich weiß, ein Spoon, ein schönes, tolles, pastellfarbenes Magenta-Tee in Web.de, in Welt, FAZ, whatever reinknullen könnte. Ich glaube, das würde als Absendermarke schon relativ gut funktionieren, was nicht bedeutet, dass diejenigen Autoren, die es wirklich wollen, nicht die Möglichkeit haben sollten, auch sich als Autor darzustellen. Aber es gäbe einfach zwei Möglichkeiten und ich denke, ich persönlich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was da das Problem ist. was Google hat. Aber mei, offensichtlich wollen sie es halt nicht.
Also ich verstehe es auch nicht und ich fände es auch total sinnvoll, jemand gerade halt zum Beispiel im ganzen News-Bereich, wo man ja viele Online-Redakteure hat und wo man eben halt manchmal auch nicht mit seinem eigenen Namen hinter jeder Meldung stehen möchte. Gerade da wäre es wirklich angebracht oder wäre es echt sinnvoll, wenn man da wirklich die Marke, also praktisch als Autor bei Google hinterlegen könnte, aber ist leider nicht der Fall und wird wohl auch nicht so bald kommen, wie ich das jetzt hier verstanden habe.
Ja, also offensichtlich nicht. Wie gesagt, ist wirklich sehr schade.
Aber das Ganze steckt sowieso noch so ein bisschen, sag ich mal, in den halben Kinderschuhen, in dem ganzen Authorship mit diesem Publisher-Tag und ja. Aber ich meine, der einzige Vorteil, den man noch eigentlich gerade hat, ist doch, dass eben halt bei der Suche nach einer Marke auf der rechten Seite die Seite kommt, oder? Also das Plusprofil von der Marke. Und da gibt es noch andere Vorteile jetzt im Augenblick.
Nee, jetzt gibt es das Plusprofil plus die plus noch ein paar weitere Informationen.
Ja, die neuesten
News. Die neuesten News oder whatever, was auch immer man da reinreicht. Ja. Ist ja auch unterschiedlich von der Größe, mal größer, mal kleiner. Manchmal sind es die neuesten Beiträge, manchmal sind es die neuesten Sachen, die auf Google Plus standen, glaube ich. Nee, sind immer von Google Plus, ich sehe es ja auch gerade. Weil es verlinkt immer rüber nach Google Plus.
Aber sonst gibt es da momentan noch keine weiteren Vorteile, oder? Also ich weiß nicht, die wir vielleicht wüssten.
Nee, also ich habe sonst auch noch keinen großartig beobachtet. Ist natürlich an sich für 3 Minuten schon ganz nett. Also ich sage immer, Brand Awareness, wenn ich schon die Möglichkeit habe, den Raum zu bekommen, dann nutze ich ihn auch, weil ich habe auf jeden Fall nochmal Bilder, die ich darstellen kann, aufgrund dieser neuesten Beiträge, wenn ich halt die richtigen Sachen gerade reingeschrieben habe und habe halt einfach mehr Raum, also in der SERP. Auch gerade bei so Thema wie Brandbuilding etc. pp. Gar nicht so verkehrt, wenn man noch so einen kleinen Eyecatcher hat. Wobei es jetzt ja auch jetzt nicht wahnsinnig umwerfend schön gestaltet ist von Google.
Ja, es geht. Aber freilich, also wenn es halt einfach ist und man einfach die Chance hat, so eine Seite anzulegen,
ja,
dann freilich machen. Aufmerksamkeit also immer erregen in den Suchergebnissen. Und ja.
Ja, also eigentlich ist es eine fast nutzlose Veranstaltung, kann man so sagen.
Ja.
Ja. Naja, aber dafür, dass es nur 3 Minuten Arbeit ist, macht man es dann halt doch.
Das stimmt.
Genau. So, dann haben wir einen sehr schönen Text auf Konversionskraft gehabt. Und zwar ging es hierbei um so ein Thema, was ich auch mal ganz gerne habe, Produkttexte. Ihr kennt das Thema ja, Produkte brauchen Texte und SEO braucht auch Texte und der allererste, der nach mehr Text schreit, ist immer der SEO. Und dann sagt der Designmensch, blöder Text, hab hier doch so eine schöne Seite, es kommt da Wörter drauf, muss das sein? Und dann wird es irgendwie an die ältere Seite geklebt, wo man dann auch denkt, so Fremdschämen, so ein Scheiß. Und dann wird natürlich auch irgendwo billig irgendein Content eingekauft und da steht da irgendein Rotz und man muss den auch wirklich schamhafterweise am Ende der Seite verstecken und das ist alles eigentlich nicht schön, weil eigentlich sollte ein guter Produkttext den Abverkauf fördern und nicht den Nutzer verschrecken. Und ihr denkt, ey, das ist ein komischer SEO-Shop, sondern er soll wirklich helfen, ein Produkt zu verkaufen und da auch immer mal daran denken, dass es ja nicht jeder sich mit dem Produkt auskennt. Es gibt so die klassischen Use Cases, dass jemand ein Geschenk sucht, kennt sich in dem Bereich eigentlich gar nicht aus, will wissen, ob das Richtige ist, braucht ein paar Informationen und dann steht dann da, ein Feuermelder meldet Feuer. Da sagt man sich, okay, ist ja schon mal gut. Also da kann man durchaus auch ein bisschen versuchen, den Nutzer bei der Hand zu nehmen und sinnvoll zu informieren. Jetzt hat sich da André Morris, glaube ich, war er selber eigentlich das geschrieben? Ich muss mal gucken, wer es denn da geschrieben hat, diesen Feichen. Er hat selbst geschrieben. Also André, schöner Gruß an der Stelle. Genau. Und hat da mal ein bisschen hingeschrieben, was man so machen sollte. Sowas wie einfache Feature-Aufzählungen, sage ich selber, immer sind so spannend, als wenn ein Verkäufer einen Produkttest im Produktblatt in einem Shop vorliest, fände man ja auch komisch. Und dann gibt's natürlich die Standardausblendung von wegen, oh Mann, ich habe hier 4.000 Produkte in meinem Shop, 40.000 Produkte, 400.000 Produkte. Welcher arme Mensch soll dann die ganze Texte schreiben? Aber auch da kann man sagen, dann fange ich mal bei meinen Top-Sellern einfach an. Dann machen wir, okay, dann machen wir die ersten 50 Produkte, gucken mal, wie kann ich denn da sinnvoll den Kunden beraten, was kann man da einen sinnvollen Text draufschreiben, wie teuer wird das? Ich glaube, bei den Top 50 Produkten muss ich mir noch nicht so einen Kopf machen, dass es exorbitant wird, aber es wird bezahlbar, bin ich halt vielleicht ein paar tausend Euro los, hab gute Texte, schön bebildert, und schaut sich einfach mal an, wie sich denn meine Conversion Rate auf diesen Produkten einfach steigert. Und wenn ich diese Daten habe, kann ich relativ guten Return on Invest berechnen und kann sagen, wenn ich so einen Text nach einem halben Jahr, ja, je nachdem, wie die Produkte auch leben, manche haben ja auch nur Saisonprodukte, wie schnell muss ich das Geld wieder drin haben, bis zu welcher Verkaufsanzahl von Produkten geht das runter, und dann wären es vielleicht nur die ersten 500 oder 600 Produkte oder 1000 oder vielleicht auch nur 100, aber die hat man dann wenigstens schön gemacht, da wo es sich halt eben lohnt. Es sollte einfach nie dieses, oh Gott, ich habe so viel, davor abschrecken, die wirklich guten Sachen auch wirklich schön zu machen.
Genau. Das Problem ist ja immer, wenn man es selber machen muss, klar, es ist also anfangs teuer und aufwendig. Idee dazu natürlich, also die User irgendwie dazu bringen, das Produkt zu beschreiben. Gibt es ja oft. Mit Reviews, mit irgendwelchen Erfahrungsberichten oder sonstigen Geschichten. Aber da kann man sich halt auch mal nicht so richtig aussuchen, was da geschrieben wird.
Ja, das stimmt. Wobei das natürlich, also für mich eins der großen Gründe ist, warum ich in der Regel immer bei Amazon zuerst schaue, weil es da ziemlich viele Reviews gibt, die oft relativ ausführlich geschrieben sind, und ganz wichtig, finde ich, eine wichtigsten Funktionen so rein jetzt für mich persönlich, also N1, die Möglichkeit, mir die Reviews nach den Sternen sortiert anzuzeigen. Und dann gehe ich in der Regel und sage mir, zeigt mir alle mit 3 Sternen, weil das sind meistens die sagen, das war gut, das war weniger gut, und dann passt sich immer, also von den der meisten so schöne Aufzählung, das hat mir gefallen, das und das hat mir nicht gefallen. Und wenn ich dann sehe, dass das bei dem nicht gefallen für mich ein No-Go ist, dann weiß ich, ich kann das Thema wegnehmen. Wenn ich sehe, das sind für mich auch eher B-Noten, aber oben die Sachen gefallen mir gut, kann ich das Produkt kaufen. Das ist einfach auch da eine grundsätzlich eine wichtige Funktion. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass auch Amazon dort einen Review-Prozess hat. Wer schon mal versucht hat, also ein Freischalteprozess für Bewertung, wer der schon mal Bewertung geschrieben hat, sieht ja, dass man, wenn man die abgegeben hat, dann dauert es manchmal ein paar Tage, bis die dann auch freigeschaltet wird, weil die liest halt noch einer durch. Also das ist ganz wichtig. Wenn man schon so einen Prozess hat, den sollte man haben, dann kann man sich auch das ganze Catcher-Scheiße vor Bewertungen nämlich sparen, sonst kommt man nie zu irgendwelchen. Und für den Standard-Shop, glaube ich, ist das nicht so ganz die Lösung, weil einfach zu wenig Nutzer da sind. Also es ist nicht so ganz einfach. Es gibt da mittlerweile ein paar schöne Incentive-Systeme, die es dann erlauben, wenn man mehrere Reviews hat, gibt es irgendwie Gutscheine etc., pp., wie auch immer. Mhm. Aber wie man Reviews generiert, ist echt eine nicht so einfache Geschichte.
Das stimmt, und die sind jetzt auch ein bisschen weit vom Thema abgewichen.
Also hier, aber war auch spannend. Wir haben ja heute Zeit, wir haben ja kein Sonderthema.
Das stimmt, wir haben ja keine Gäste.
Genau.
Stimmt, aber hier geht es ja wirklich darum, eben halt, was man oder auf was man achten soll, wenn man Text selber schreibt oder selber schreiben lässt. Und
genau.
Unglaublich ausführliche Blogpost von André.
Ja, der schreibt immer sehr lang, wenn er mal schreibt. Das allererste, was er sagt, sind, das ist sehr spannend, Vorteile vorstellbar beschreiben. Das habt ihr hier als Beispiel, also vorstellbar beschreiben heißt eben für den Kunden. Man nennt ja auch das ganze, das Thema so in Neusprech die Value Proposition. Wenn jetzt so ein Bäcker schreibt, das Brot wurde, ich zitiere jetzt den netten Blog, dieses Brot wurde mit einer Teflon-beschichteten VK5000-Ofen gebacken und anschließend von Hand mit Typ 100 Mehl bestäubt, dann fragt man sich auch nur als Nutzer, dann ist es halt eben keine Beschreibung. Er schreibt aber auch nicht, damit sie satt werden, weil das ist offensichtlich. Also es geht darum, dass Kunden sich die relevanten und differenzierten Wert für ein Produkt zu finden. Also das, was es wirklich unterscheidet. Also Brot ist, das satt macht, ist halt genauso verständlich, wie das ein Auto Türgriff und Räder hat. Also sagen, unser neuer BMW hat jetzt auch 4 Räder, sagt man, okay, waren es vorher 3 oder 5, man weiß nicht so genau. Also bringt einen nicht weiter. Da hat er ein schönes Beispiel von Simfy, die einfach sagen, deine Musik immer und überall. Das ist eine ganz klare Versprechen. Also du hast A, deine Musik dabei und zwar immer und an jedem Ort. Das ist ein Versprechen. Und danach mehr als 20 Millionen Songs ist nochmal eine Angabe der Größe. Mhm. Also
ja, meine... Das ist halt auch so eine geheime Botschaft. Also die ist wirklich schnell verständlich und das schreibt der André auch, dass dem faulen Gehirn des Kunden und dem ungeduldigen Gehirn des Kunden oder des vielleicht künftigen Kunden, dem muss man das ganz schnell rüberbringen. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Kunst, woran viele Unternehmen scheitern.
Genau. Aber wie gesagt, solche Geschichten muss man einfach mal kurz, also so eine Value Proposition rauszuarbeiten, ist nicht so einfach, kann man auch ein paar Tage dran, aber das macht wirklich Sinn. Was ist denn jetzt, macht natürlich bei so einer Einzellanding-Page wie Simfy, wo ein Produkt, ein Versprechen Sinn, dass man da auch mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. Nächstes Thema ist, er schreibt, so kurz wie möglich. Einfach, da kommt aber gleich hinten dran als nächstes, aber vollständig. Das ist halt der Punkt 3. Aber das war so kurz wie möglich, weil Nutzer, wir wissen ja, wir machen ja dieses Scan-Skim-Readen, also Scan-Skim-Lesen. Und das heißt, große prägnante Überschriften, großes prägnantes Bild zwischen Headlines, damit ich erstmal schnell durchgehen kann und die müssen eine Story ergeben. Also so zwischen Headlines, die dann heißen, die man dann oft bei so technischen Beschreibungen, wo dann steht, Ausmaße, irgendetwas, Features, dessen Strukturüberschriften helfen Nutzer aber nicht, Entscheidungen zu finden. Also Überschriften muss man, wenn man den Text weglässt und schiebt die zusammen, müssen die schon eine kurze Version sozusagen wie ein Mini-Abstract des Textes ergeben. Das kannte ich auch früher von meinem Senior Vice President, der hat immer meine PowerPoint-Folien genommen, hat die so zusammengeschoben, dass du nur die Überschriften siehst und sagst, wenn ich das jetzt runterlese, muss ich die Story verstehen.
Und?
Ich musste mich daran erst gewöhnen. Funktioniert übrigens auch nicht so gut, wenn du Vorträge an Fachveranstaltungen oder in Lehre hältst, weil da hast du zu viel Content. Aber wenn du so eine Entscheidungsvorlage für so ein Board baust, sollte das schon so funktionieren. Also ich muss aber immer wieder dann die Dinger selber zusammenschieben und gucken, ob das eine Story gibt. Aber es ist nicht einfach, also da muss man gerade nochmal neu denken, aber das ist eine schöne Sache. Auch hier wieder ein Beispiel, was wir vom Apple haben, wo dann einfach auch bei dem iPod Shuffle steht, als Überschrift ganz groß in Farbe, weil die Dinger sind bunt. Und sie sind natürlich nicht ganz groß, sind eigentlich ganz klein, aber sie sind halt eben ganz groß in Farbe. Und dann als Zwischenüberschriften, wie so eine Art Aufzählung, und das ist auch sehr spannend, die Aufzählung ist diesmal nicht vertikal von oben nach unten, sondern horizontal und auch immer mit so einem kleinen Icon überlegt, dass man auch mal ein bisschen so das Standard verspricht, schön tragbar, Tasten, er spricht mit mir und Wiedergabelisten. Also schön tragbar ist eine schöne Sache, Tasten, hätte man auch sagen können, einfache Tasten, whatever, aber ihr seht, ist schön tragbar, Tasten, er spricht mit mir, also Sprachsteuerung, Wiedergabelisten, sind eigentlich die 4 Vorteile und dann unten drunter erst beschrieben, Wiedergabelisten synchronisieren mehrere Wiedergabelisten und Genius Mixes, er spricht mit mir, drück auf die Voice-Over-Taste und höre die Songtitel, den Namen der Wiedergabe und so weiter. Das heißt, das sind danach kleine Beschreibungen, was das denn heißen soll für den Benutzer, der wie gesagt ein Geschenk sucht und keine Ahnung hat, was das heißen soll. Das heißt, für jeden Anwendungsfall, je mehr Informationen wer braucht, ist auch optisch klar erkennbar, dass die Information für den ist, der wiederum mehr braucht. Und der andere kommt schon nur mit den Zwischenüberschriften klar. Das heißt, so kurz wie möglich, aber vollständig erklärt, und zwar so, dass derjenige, der viele Erklärungen braucht, die anderen Texte sieht, der andere aber nicht davon abgehalten wird, schnell zu skimmen. Genau. Markus?
Ja.
Du bist dran.
Also ich muss auch aber gerade sagen, in dem Beispiel, was der André jetzt von Apple verwendet hat, ich finde das eigentlich total krass, wie man wirklich sein Produkt so beschreiben kann. Ich meine, also hier geht es ja um einen iPod, der relativ klein ist wahrscheinlich, aber ich, und das schreibt eigentlich Apple nur ganz groß in Farbe.
Stimmt.
Das hat gar nichts hin, also jeweils von wegen, was das Ding ist, was das Ding kann, ob das Musik abspielen kann, ob das Kaffee kocht. Da steht überhaupt nicht da, was es ist. Und das kann aber auch, glaube ich, nur Apple machen. Oder?
Das
verstehe ich nicht.
Das ist ja Shuffle, den kennt man ja schon. Aber Schöne ist ja weiter unten, also wenn man die Seite runterscrollt, deswegen, wo er dann sagt, Produkt informativ und verständlich erklären. Warum ist ein Produkt besser? Wie kann ich es nutzen, aktiv formulieren und Bilder nicht vergessen? Und da sieht man auch, dass Apple da sehr, sehr schön mit Bildern arbeitet und da steht auch bei diesem kleinen Shuffle eben drin, als Zwischenüberschriften, also gegenüber der Einstiegsseite, die ganz groß in Farbe heißt, heißt die zweite Seite dann Design ganz schön ansteckend. Also ihr seht, ganz groß in Farbe, ganz schön ansteckend, weil es halt so ein Clip-Ding ist. Also man kann es halt so irgendwo festklippen. Übrigens, wenn man es verliert, kann man es auch relativ lange suchen, weil es halt leider doch ganz klein ist. Und da sind die Zwischenüberschriften elegantes, eloxiertes Aluminium, viele fantastische Farben, erste. Die zweite, 100 Songs für unterwegs. Drittens, geht immer und überall. Drei einfache Versprechen. Gut aussehen, passt viel drauf und funktioniert immer. Also ganz klare Versprechen. Und unter jeder Zwischenüberschrift kommt dann das Gehäuse des neuen, eleganten und robusten iPod Shuffle. Ihr seht schon, neu, elegant und auch noch robust. Besteht aus einem einzigen Stück Aluminium, bla bla bla. Das gleiche ist dann bei den 100 Songs. Wie viel Speicher ist drauf? Wie viele Stunden Batterielaufzeit hat das ganze Ding? Und bei geht immer ist dann halt wirklich das Thema mit Clipped am Hemd, Jogginghose, egal wie, hält fest. Und egal, was du machst, er bleibt einfach an dir kleben. Und das heißt, ich kann schon anhand dieser drei Zwischenüberschriften sofort die Value Proposition erkennen. Wenn ich die aber noch nicht verstanden habe, kann ich unten drunter genauer lesen und da kommen nochmal sehr schön formulierte Texte. Also ihr seht, scan, skimmen, readen, also lesen. Funktioniert dort perfekt. Deswegen einfach mal anschauen.
Genau. Und ich glaube auch, ganz besonders wichtig ist hier so dieses Zusammenspiel zwischen Fettschrift und also normaler Schrift, dass einem das wirklich sofort ins Auge sticht.
Genau. Und das ist halt was anderes, als wenn ich mein Produkt rechts habe und habe links eine langweilige Bullet Point Aufzählung und hoffe dann, dass die Leute kaufen. Das ist dann Aldi Regal. Dann kann man das kann man machen, wenn man volle Preisführer ist, dann braucht man sonst nichts zu tun.
Aber da ist ja jetzt trotzdem die Frage, also ob sowas nur ja, oder ob sowas nur solche Firmen machen sollten wie Apple, die eigentlich ganz genau wissen, dass die Leute ihr Produkt A kennen und B sowieso kaufen. Scheißegal, ob man es braucht oder nicht. Oder ob ich das jetzt auch machen kann bei einem Produkt, was ich vielleicht wirklich erst immer an den Mann bringen muss.
Also wir haben das klassische Fachgeschäftsproblem. Also entweder ich bin Discounter und Preisführer, dann kann ich das machen. Dann kann ich sagen, hier, scheiß Produkt, leck mich am Arsch, kauf oder fuck. So, das ist das, wie die meisten Shops auch aussehen. Produktbild, ein blöder Text an der Seite, wo steht, so hoch, so breit, kaufen und runter kommentier mich doch und dann sagen, oh, bei mir kommentiert keine Sau. Ah ja, bei der Seite, was war verdammte Scheiße, du willst ja nicht mehr für mich einen Text schreiben, das soll ich dir aber einen schreiben, ich glaube, es geht los. Das funktioniert, das kann man wirklich machen, wenn man aggressiv im Pricing ist. Also bei Aldi beschwert sich keine Sau, dass die Sachen dort in Pappkartons rumstehen. Weil Preisführer und natürlich einen unschlagbaren Vorteil, das ist so der klassische Reinlaufen, Rauslaufen Laden ist. Du bist in einer halben Stunde auch wieder durch. Dich lenkt auch nichts ab. Also, so, das zweite Problem ist aber, wenn ich Sachen kaufe, die ich mich nicht auskenne, dann habe ich den Fachhandel. Und im Fachhandel, da steht ein Verkäufer, der kostet alles etwas mehr, aber ich kriege eine Beratung, ich kriege Garantieleistung, ich habe ein höheres Vertrauen in diesen Laden. Also zum Beispiel gehe ich Notebooks, also unsere ganzen Firmen-Notebooks haben wir immer beim Notebook-Händler bei uns in der Ecke gekauft, der lustigerweise in Darmstadt, in Darmstadt, und der hat die geile URL notebook.de, da könnte ich eh kotzen, aber egal. Aber das sind halt Fachverkäufer, die ganzen Sachen stehen da, ich kann die alle ausprobieren, ich kann die Haptik testen etc. pp., alles, was dazugehört. Und wenn ich nun etwas höherpreisig unterwegs bin, dann muss ich mir die Arbeit machen, diese Vertriebsleistung, die ein Verkäufer kostet, jeden Monat Gehalt, wenn ich da vier Leute drin rumstehen habe, was ich was, 3.000 Euro, dann sind es erstmal 12.000 Steine plus Nebenkosten 15.000, das jeden Monat, kann man aufs Jahr rauf, bis für 170.000 Euro Personalkosten. So, und dann sage ich, ich habe meinen Shop hier hingestellt, habe jetzt aber keinen Bock, 5.000 Euro für Texte auszugeben, das ist ja so teuer. Ich spare mir aber die 170.000 Personalkosten, das kann nicht funktionieren. Hat natürlich immer das Risiko, dass wenn sich einer bei mir entschieden hat, danach wieder zum billigsten Anbieter wechselt. Das habe ich, hat der Fachhändler aber auch draußen, dass die Leute danach zum Mediamarkt rennen. Das heißt, umso wichtiger ist, dass man dann ein Gefühl vermittelt, dass ich sage, ich habe eine Dankbarkeit für diesen Laden, genau wie da beim Fachverkäufer, der hat sich so lange mit mir beschäftigt, ich kaufe da jetzt ein. Das Gleiche muss die Webseite auch rüberbringen. Also meine Webseite ist einfach mein Verkäufer. Wenn ich dem kein Geld bezahle und der einfach nur so ein Kick, ich kann T-Shirts aus Bangladesch irgendwie zusammenlegen, so dass nicht zu viel Falten drauf sind, ja, dann wird der wahrscheinlich kein Cocktailkleid verkaufen können. Geschweige denn eine Einbauküche.
Ja. Was und schreibt denn der André noch?
Er sagt vier, aktivieren, emotional nutzen, implizit kommunizieren, das finde ich sehr spannend. Habe ich gar nicht so sehr nachgedacht, also nicht explizit von wegen coolste Auto ever, bla bla, weil man emotional wollen wir eigentlich gar nicht kaufen, weil wir möchten von uns selber ausgehen, dass wir rational sind, das ist unser eigenes Bild und gerne selber das Gefühl haben, dass wir bewusst entscheiden und deswegen wollen wir ungern das Gefühl haben, dass uns jemand auf der emotionalen Schiene was verkauft, obwohl wir durchaus zum Großteil emotional entscheiden. So, also implizit Emotionen ansprechen. Da hat er hier ein schönes Beispiel von BMW, wo dann allerdings gleich die rationalen Gründe mitgeliefert werden, die wir wie André so schön sagt, die man dann sowieso braucht, gerade bei so einem Autokauf, um zu Hause dann dem jeweils einen anderen Partner in der Beziehung zu erklären, dass es eigentlich eine rationale Entscheidung ist, um dem gerade die Sachen mitzuliefern. So etwas Verbrauch ist niedrig, aus alten Gründen war das alte Fahrzeug, aus Umweltgründen war das alte Fahrzeug quasi ähnlich zu halten, etc. pp. Aber eigentlich über die Bildsprache so ein emotionales Level abholt. Sozusagen den eigentlichen Käufer überzeugt und ihm dann die Mittel geben, entweder sein eigenes Hirn zu überlisten und zu sagen, oh, ich bin ja doch rational, es macht ja Sinn, dass ich das tue, nicht nur, weil ich es will, sogar ich kann hier meinen Verlangen nachgeben, weil es gibt einen guten Grund, das zu tun, was ich sowieso will. Also man verkauft dann nicht über diese Punkte, die da drin sind, weil man sagt, oh, ich möchte gerne einen Hybridwagen haben, deswegen kaufe ich mir einen BMW. Das macht man dann, wenn man sagt, und Geld ist mir außerdem scheißegal. Sondern man sagt, oh, ich will eigentlich einen BMW haben. Guck, er kann auch Hybrid oder er kann auch Leichtbauweise und Verbrauch weniger. Also man kann sein eigenes zweites Ich sozusagen mit einfangen und mitnehmen.
Genau, und der André schreibt gerade bei diesem Teil, also bei Punkt 4, emotional nutzen, implizit kommunizieren, schreibt André, das ist der schwierigste Teil auch. Ich glaube, einfach mal über diesen Satz soll man mal nachdenken. Emotional nutzen, implizit kommunizieren.
Ich glaube, das funktioniert am besten durch die Bildsprache. Er hat ja auch hier drei schöne Bilder. Mhm. Auch mal so ein schönes von Wolf's Voice. Also es sind, die sprechen einen schon an. Also man merkt einfach, das funktioniert. Und das fünfte waren magische Worte verwenden. Das ist natürlich schön. Und zwar hat er da so etwas wie dein und mein, kostenlos und gratis. Also alles, was kostenlos und gratis klingt immer schön. Dein und mein klingt immer gut, weil ich eine direkte Bindung aufbaue. Und dann halt alles, was jetzt neu ist. Also sowas wie jetzt, sofort, neu, das sind Sachen, die auch immer ganz gut ziehen. Auch hier der Beispiel wieder Apple rausgenommen, iTunes in der Cloud, deine Musik, wo du sie haben willst. Also nicht unsere Musik für dich einfach zu bekommen, nein, deine Musik, wo du sie haben willst. Also zweimal bin sogar ich angesprochen, einmal meine Musik und da auch noch, wo ich sie haben will, ist halt eine direkte Ansprache und wirkt immer sehr gut. Genauso So etwas wie gratis zum Beispiel auf Buttons verwenden. Da hat er hier das Thema, anstatt im Newsletter bestellen, get started, it's free. Also, weil er kostet ja nichts. Genauso kann man aber auch mal überlegen, ob man auf so einen Bestellbutton nicht nur jetzt bestellen draufstellt, sondern so etwas wie jetzt bestellen, kostenlose Lieferung. Einfach ein bisschen mehr in diesen Button reinschreiben, die können ja ruhig auch mal ein bisschen größer sein, dann muss der Nutzer auch nicht immer so versuchen, ihn zu treffen. Also gerade wenn man sowas hat wie kostenlose Lieferung etc. pp., da steht es ja hier nicht mehr drin, das heißt, ich habe ein bisschen weitergedacht, kann man da auch direkt versuchen, mit ins in die Call to Action mit zu übernehmen.
Also ich sehe es oft, also dass jemand auch wirklich auf diesen Buttons draufsteht, der Free Sign Up oder Sign Up for Free. Immer öfter eigentlich sehe ich das.
Ja, also wirklich ja mehr im angelsächsischen Bereich. In Deutschland steht ja dann meistens kaufen.
Jetzt kaufen.
Genau. Kann man auch gleich schreiben, gib mir jetzt dein Geld, Arschloch. Genau, Kohle rüber. Das klingt natürlich jetzt immer ein bisschen abschreckend. Also da kann man schon mal überlegen, gerade wenn man noch sowas hat wie kostenlose Lieferung, also irgendwas, was man kostenlos mit reinhaut, kann man das auch noch gerade mit auf den Button. Klingt schon mal ganz nett. Muss natürlich klären, heutzutage sind ja Button, soll man so ein bisschen rechtlich. Fragt dann doch mal euren Anwalt nicht, dass es dann Probleme gibt.
Auf jeden Fall höchst spannendes Thema, mit ganz viel zum Testen, also ganz viel Zeit sollte man, glaube ich, einplanen, um das Ganze zu testen. Verschiedene AB-Tests und eine sonstige Auswertung soll man ruhig mehr fahren. Ich glaube, damit kann man, also gerade wenn man eine Webseite hat, die wirklich von Abverkauf lebt, da kann man wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel rausreißen.
Ja, auf jeden Fall.
Also das Thema ist wirklich super spannend und
genau. So, und damit sind wir auch schon mit diesem Post fertig. Also ihr seht, er hat uns sehr beschäftigt, weil er wirklich ein sehr schöner Post war.
Genau. Wir haben noch ein nächstes spannendes Thema.
Genau, und zwar von Google selber, die hier einen spannenden Post geschrieben haben zum Thema Fehler mit RHEL Canonical. Ich glaube, das ist ja auch immer eins der nervigsten Themen ever. Man sieht es ja nicht. Passiert viel Gedöns. Und was wir gesagt haben, erster Fehler ist, die Sie häufig sehen, ist, bei einer paginierten Seite zeigt das RHEL Canonical immer auf die erste Seite. Das ist natürlich doof, weil dann sind die anderen Seiten sozusagen weg. Auch die Links, die da drauf sind, sind übrigens weg. Das macht also bei Produktlisten keinen Sinn und auch bei längeren Artikeln eigentlich gar nicht. Und da sagen sie, also wenn ich einen längeren Artikel habe, soll ich entweder ein Canonical setzen auf die Langversion oder mit RHEL Next und Pref arbeiten. Und bei Produktlisten, das steht hier nicht mehr drin, aber das haben sie woanders mal geschrieben, einfach mit Noindex arbeiten. Das sozusagen als einer der häufigsten Fehler. Den zweiten, den habe ich selber noch nie gesehen. Hast du den mal gesehen?
Nee, habe ich doch gar nicht.
Aber ist spannend, das, weil ich noch nicht gesehen habe, ist natürlich schön, dass man es mal liest, bevor man den irgendwo in Natur gesehen hat, ist absolute URLs als relative URLs verwenden. Das klingt im ersten Step ein bisschen komisch, dieser Titel. Also ich kann ja ein Canonical relativ angeben, was ich ja per se versuche zu vermeiden, oder absolut. Wenn ich jetzt allerdings bei dem absoluten Angabe das Protokoll weglasse, also HTTP, und habe dann zum Beispiel nur da stehen drin, href ist gleich beispiel.de/cupcake. Dann ist es ja so, dass dann Google davon ausgeht, dass es eine relative Angabe ist und schreibt dann halt nochmal davor für sich, weil sie ja denkt, es ist relativ, und wenn man dann halt irgendwo in irgendeinem eben auf Cupcake ist, dann schreibt er halt nochmal davor http //www.beispiel.de, und dann heißt der Canonical halt eben http://beispiel.de/beispiel.de/cupcake.html, wo natürlich nichts ist. Das heißt, ich habe dann nur noch Canonicals, die auf 404er zeigen, und das sieht man dann sehr schön im Sichtbarkeitsindex.
Ja, richtig. Aber das habe ich selber auch noch nie also irgendwo gesehen, aber anscheinend kommt es ja wirklich öfter vor, weil sonst würde es ja Google hier auch nicht aufführen. als ja. häufiger Fehler. Also.
Ja, eben. Also passt einfach auf.
Genau.
Genau. Dann natürlich der Klassiker, es sind mehrere Rail Canonicals. Das ist natürlich immer ein Problem, weil dann das arme Google verwirrt ist und das mag es auch nicht so gerne. Und das ist so das Klassische ist, wenn man die irgendwie eine Template-Übernahme hat, dass irgendwie schon was drin war, oder aber man hat mal die Krankheit bei WordPress irgendwie gedacht, oh Mann, es gibt ja 12 SEO-Plugins, installieren wir alle. Hat man auch meistens 12 Canonicals auf der Seite.
Genau, 12 Titel, 12 Canonicals.
Genau. Das ist dann natürlich alles nicht wirklich gut.
Genau. Sollte man nicht machen. Und da zählt die Aussage, sicher ist sicher, zählt da nicht. Also entscheidet euch auch für ein Plugin. Also gerade jetzt, wo wir gerade beim Thema WordPress sind, ist ausreichend. Alles andere spielt meist nicht gut zusammen und versaut euch da vieles.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem ist es mir auch in freier Wildbahn auch noch nicht untergekommen, dass ich zwei Rail Canonicals gesehen habe.
Oh, doch, mehr als mir lieb ist. Lustigerweise selten bei WordPress-Systemen.
Okay.
Aber zwei hatte ich jetzt schon 2-3 Mal. Auch Shop-Systeme haben ja SEO-Plugins und manche haben davon auch mehrere.
Alles klar, okay.
Vor allem, wenn ein Shop-System von selbst schon eins mitbringt, dann kommt noch ein Plugin dazu, dann hast du auch zwei drin. Genau. Dann Kategorieseiten linken mit Renn-Canonical zu Unterkategorieseiten. Oder zu, oder umgedreht, egal wie, ich meine, jetzt sogar nur den Fall drin, aber umgedreht ist genauso dämlich, dann sind die Seiten einfach auch weg. Auch das macht wenig Sinn, vor allem wenn die Unterseite beziehungsweise die Oberseite ein eigenes Ranking-Ziel hat. Also wenn ich zum Beispiel Schuhe habe und habe dann irgendwie Pumps, Stiefel, Sneaker, dann steht ja jede Seite für einen eigenen Suchbegriff und dann sollte man die nicht irgendwie gegenseitig rel canonicalen, whatever. Das ist immer blöde Idee.
Ja. Und als fünften und letzten Fehler bleibt eigentlich noch anzumerken, dass der Tag wirklich im Head-Bereich stehen muss und nicht im Body. Scheint wohl auch oft vorzukommen als Fehler.
Ja.
Mann.
Das kommt öfters mal vor. Dann hatte ich noch zwei gesehen, die fand ich nicht drin, die sind mir jetzt aber öfters mal begegnet, ist Klassiker ist, wenn ein System jetzt kein Standardsystem ist und man fordert Rel Canonical vom Entwickler an und dann gibt es manche Entwickler, die machen es sich sehr einfach und leiten dem Rel Canonical von der URL her ab. Das heißt, die Seite wurde mit irgendwas aufgerufen, der lässt sich diesen Aufruf geben und schreibt dann als Rel Canonical rein. Das nutzt natürlich gar nichts. Weil dann zeigt die immer auf sich und wenn ich eine falsche, wenn die halt doppelt ist, dann kriege ich halt das Doppel zeigt dann trotzdem auf sich selber. Also das nutzt nichts. Dann kann ich es auch weglassen. Das zweite, was ich jetzt auch schon mehrmals gesehen habe, ist ein Canonical wird auf eine Weiterleitung, die den ganzen Scheiß wieder zurückschickt.
Genau, das habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt.
Das ist natürlich auch äußerst kontraproduktiv, da kommt sich Google auch reichlich verarscht vor.
Richtig.
Und das kann auch absurde Folgen nach sich ziehen. Also wenn man eine Seite hat mit extrem viel Trust, kann man Glück haben und es bleibt alles sauber. Wenn die eher neu ist, kann das zu extrem absurden Rankings führen. Und man sitzt auch erstmal da, wenn man sich die Daten aus den Tools anschaut und weiß nicht, was da genau passiert, weil es echt beliebig absurd ist. Deswegen einfach nicht machen.
Genau. Also vielleicht das mal ganz kurz als Fazit. Das Rel Canonical Tag ist eine sehr, sehr große Fehlerquelle. Also ich sehe es wirklich häufig, dass damit Fehler passieren, Unfug getrieben wird auch. Und das Beste ist eigentlich, wenn man sein CMS zum Beispiel so einstellen kann, dass man dieses Rel Canonical am besten gar nicht braucht, höchstens auf sich selbst.
Ja. Es gibt natürlich ein paar Use Cases, wo man kaum drum herum kommt.
Freilich, das sind die Ausnahmefälle.
So, die klassischen Sachen sind irgendwelche Preisfilter etc. pp., die URLs erzeugen. Aber ansonsten muss man sagen, sieht man damit, also ich bin mir nicht so sicher, ob Fluch oder Segen ist, aber ich sage jedes Mal, bevor man mit dem Thema anfängt, irgendjemand fragen, der davon Ahnung hat. Und dann, wenn es geht, auch ein Monitoring draufsetzen. Also was da ganz hilfreich ist, ist zumindest mal, dass während man auf seiner eigenen Seite rumsurft, dieses lustige Canonical-Plugin hat, dass einem das auch das C angezeigt wird und das richtig schön blau wird. Ansonsten lohnt es sich, dass man ab und zu mal seine Seiten abcrawlt und guckt, ob noch alles sauber ist, ob man da jetzt irgendwie ein SEO-Toolkit benutzt, wo man so einen schönen Filter drauflegen kann und einfach mal so einen Report drauflaufen, ob noch alles in Ordnung ist. Ob man On-Page nimmt, die ja auch eine Canonical-Prüfung drin haben. Ich glaube, bei Systrix Optimizer bin ich ganz sicher, da ist aber auch, glaube ich, eine drin. Also es gibt diverse Tools und sowas sollte man einfach ab und zu mal prüfen, bevor einem was komplett hinten runterrauscht. Und mittlerweile, wenn was abraucht, ist das allererste, wo ich hinschaue, in der Regel nach der Robotext Canonical.
Genau.
Kommen wir zum Abrauchen.
Zum Abrauchen.
Ja, genau. Da hatten wir jetzt ja, Systrix schreibt jetzt, also vor allem unser netter Kollege Hans Kronberg, an der Stelle einen sehr, sehr, sehr schönen Gruß an Hans an der Stelle, schreibt er jetzt immer wieder einen lustigen Post zum Loser of the Week. Was da passiert ist, sozusagen diese Woche hatten wir, also beziehungsweise die Vorwoche hatten wir, wir hatten ja schon Apple dran, jetzt hatten wir Stuttgart.de und von 14 Punkten, von fast 15 auf 2,79, das sind dann 81%. Ich glaube, das merkt man dann auch im Traffic.
Das sollte man merken, ja. Das
genau.
Geht ja aus.
Genau, weil halt auch so schöne Sachen mit rausgeflogen sind, wie Bürgerbüro, Schnittkurs, was verdammt nochmal Stuttgart.de mit Schnittkurs zu tun, aber Feinstaub, Fahrverbot, Theater in Stuttgart, Schule Stuttgart, Stadtrundfahrt Stuttgart, Notdienstapotheken Stuttgart, also das waren alles absolut sinnvolle Rankings für ein Stuttgart-Portal, und da war das Problem, dass wenn man die Seiten gecrawlt hat, dass man dann relativ schnell auf Statuscode 503 kam, also klassischerweise. Klassischerweise das Problem, fast wie bei Apple, die ja jetzt nicht aus der Server schlapp gemacht hat, sondern die ja bewusst gesagt hatten, dass bei, wenn man mehr als 20 URLs oder sowas aufruft, kam eine 403, also nicht erlaubt.
Ja, und das hat jetzt auch Stuttgart gemacht, ne?
Genau.
Wahrscheinlich, und um sich die Last zu sparen, aber also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Stuttgart.de so eine hohe Last jetzt dauernd hat, dass der Betrieb der Seite so teuer ist, weil man so viele Serverfarmen braucht. Keine Ahnung, warum man sowas macht überhaupt. Gibt es dafür Gründe, Jens?
Ja. Genau. Also man weiß es nicht so genau. Er weiß ja auch nicht, wie vielleicht haben sie auch ihren komischen Warnig nicht im Griff oder was auch immer sie da einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass die bewusst Dinge aussperren. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass wenn man mehrere Seiten aufruft, relativ schnell, das haben sie ja mit ihrem eigenen Bot festgestellt, auf diese 503 läuft, und ähnlich wird es natürlich Google auch gehen, und damit ist das Ding natürlich erstmal weg. Wir haben ja natürlich auch an dem Fall von Apple gesehen, nachdem sie das Thema behoben hatten, waren sie auch sofort wieder da. Mhm. Wenn die jetzt schnell genug sind, müssen sie ja wieder hinbekommen. Was natürlich auch ganz ein bisschen suboptimal ist, was er schreibt, ist natürlich noch alles noch unter HTTP und HTTPS verfügbar ist. Das wird zwar nicht diesen Abfall herbeigeführt haben, aber hilft natürlich auch nicht und erzeugt natürlich auch eine höhere Crawl-Last. Also auch da könnte man sich natürlich mal überlegen, ob man das in den Griff besser auf der Seite die Crawl-Last reduziert, anstatt dem Bot irgendwo 503er zu schmeißen, weil man keinen Bock hat.
Das stimmt. Also liebe Leute von Stuttgart.de, schöne Grüße ins Ländle. Aber drei macht was.
Genau. Und diese Woche war es ja dann die altehrwürdige Sportschau, die es da erwischt hat. Da gab es allerdings kein Crawling-Problem, sondern da wurden wichtige Seiten auf No Index, No Follow gesetzt, was ja auch eine Einstellung ist, für die ich noch gar keinen Use Case habe. Weil selbst wenn man die Seite nicht mehr über Google auffindbar haben möchte, könnte man die zumindest mal auf No-Index-Follow setzen, weil offensichtlich ist sie ja stark, wenn sie rankt. Das hätte zwar das konkrete Ranking auch verloren, aber der Kollateralschaden wäre wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Er sagt, von 10.000 gecrawlten Seiten waren 55 nicht indexierbar, aber das waren entscheidende Seiten, die ihn wichtige Rankings gebracht hatten, vor allem Bundesliga-Tabelle. Und Bundesliga-Ergebnisse, die natürlich viel Traffic bringen. Frage ist hier natürlich, ob die die unter Umständen rausnehmen mussten aus Google aus rechtlichen Gründen. Also ich kenne mich da in diesen Staatsfernsehthemen nicht so aus. Ich weiß nur generell, dass die ja das Problem haben, dass die überhaupt ihre Inhalte immer nach einer gewissen Zeit löschen müssen. Also die nennen das dann depublizieren, weil es da wohl mal eine Beschwerde von den Verlagen gab, da die ja GEZ finanziert sind oder wie auch immer dieser Verein jetzt heißt, der unser Geld klaut, um da dann, da die halt wie gesagt staatlich finanziert sind, aber in Wettbewerb eintreten mit geschriebenen Inhalten, für was das Geld ja nicht ist, die sollen damit ja Fernsehen machen, also das war diese Begründung, dürfen die Sachen halt nicht dauerhaft auf ihren Webseiten lassen. Und unter Umständen gab es ja dazu auch noch mal irgendwelche Sachen, weil das mit No Index, No Follow gesetzt und das auf ganz ausgewählten Seiten sieht mir fast schon aus, wie es irgendwas anhängig war. Aber ist jetzt mal reinste Vermutung. Es macht nur irgendwie halt sonst keinen Sinn, dass man das tut.
Gut, aber ich meine auch sehr, sehr eigenartig, dass das jetzt also auf einmal der Fall ist, dass viele Seiten auf No Index, No Follow stehen. Das war vorher anscheinend nicht so und jetzt scheint es plötzlich mit einmal sehr viele Seiten zu betreffen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es wirklich, wie du es gerade gesagt hast, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen ist. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, befürchte ich.
Ja.
Ja.
Genau. So. Dann haben wir noch schönen, sehr, sehr ausführlichen, ISI-haften Tool-Test, die ich immer sehr mag. Den macht sich der ja richtig viel Mühe für den Kram. Und zwar zu Ahrefs. Auch ein Tool, was ich persönlich mag. Macht schöne Auswertung. Ich finde gerade im Bereich von Linküberprüfung gehört es echt einen zu meinen Favorites mittlerweile. Auch wenn es natürlich mit den deutschen Daten, aber trotzdem auch da auch nicht so schlecht ist, wie man denkt. Ich finde eigentlich doch recht gute Daten und sie sind halt wirklich auch ansprechend visualisiert. Das heißt, wenn man mal schnell irgendwas zusammenkleben muss und keine Lust hat, die Sachen selber zu machen, kommt man damit relativ leicht weit. Und er hat da einen wirklich sehr ausführlichen Bericht geschrieben. Nutzt du Ahrefs?
Nee, ich habe es auch noch niemals ausprobiert. Muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich höre es jetzt immer öfter. Das muss wirklich kein schlechtes Tool sein.
Genau, weil er es richtet der schön auf, also er hat so einen schönen Backlinks, neue Backlinks, verlorene Backlinks-Berichte, das Ganze schön visualisiert, das gleiche nochmal nach Domains verteilt, was ich ja ein bisschen, weil die reinen Backlinks, da geht mal ein Seitweit-Link weg von irgendeinem und hat gleich, wupp, fehlen einem hier 5000 Links. Das finde ich die Auswertung nach Domains eigentlich viel spannender. Hat eine schöne Verteilung nach TLDs, auch das kennt man natürlich, hat referenzierende Seiten pro Anchor Text Phrase. Das finde ich natürlich auch eine sehr schöne Übersicht. Hat einen schönen Export, also kann man schon gut mitarbeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen in der kleinsten, also 5 Anfragen sind eh kostenlos, damit kommt man allerdings nicht so wirklich weit. Aber man hat die kleinste Paket kostet 79 Dollar. Ich denke, das ist es auf jeden Fall wert, wenn man irgendwo im Linkbereich unterwegs sind, weil die Daten sind wirklich sehr schön. Die Trust Agents haben jetzt ja mal ein paar Tools gegenübergestellt. Da hat Ahrefs auch gut abgeschnitten. Mhm. Und mal gucken, was hat der den Beitrag gleich verlinkt. Mal runterrollen, wo war es denn? Ja. Also Ahrefs kam mit Anteilen, hatte einen ziemlich geringen Anteil an Offline-Links, also Links, die nicht mehr da sind, eigentlich den geringsten Anteil der getesteten Tools und kommt auch bei den Anzahl der gelieferten URLs, also gesamt, wie viele sind auch online, also auch der gesamt ausgelieferten Tools war nur Majestic besser, allerdings haben die viel mehr tote Links. Und wenn man die voneinander abzieht, sind die Anzahl der funktionierenden Links in Ahrefs wirklich gut. Nur die Webmaster-Tools liefern noch mehr. Aber auch da geht es wieder nur für die eigenen Seiten und halt nicht für Drittseiten. Kombiniert macht natürlich die Link-Research-Tools, da die ja mehrere abfragen, einen sehr guten Job. Aber ganz im Ernst, ich brauche halt irgendeinen, der für mich die Link Research Tools bedient, weil ich einfach, das ist halt eine Usability-Hölle. Da kann, so leid es mir tut. Auch wenn ich die Sachen, die dann Leute, die es bedienen können, damit machen, unwahrscheinlich geil finde, ist für mein kleines Dummelhirn Ahrefs einfach irgendwie einfacher zu bedienen.
Genau. Ich glaube, da gibt es dem nichts hinzuzufügen.
Genau, und deswegen vom Eise hier kleine, klare Kaufempfehlung und stimmt, mit 79 US-Dollar kann man da jetzt auch nicht so arg viel verkehrt machen.
Jo, einfach mal testen. Schreibe ich mir auch mal auf meine eigene Agenda.
Gesund. Sorry, ich muss immer zweimal niesen. So. So, was haben wir dann? In ganz praktischen ist jetzt eigentlich kein klassisches, großes Thema, aber ich wünsche mir auch, wenn große Seiten damit umgehen, haben wir die gleichen Probleme immer, wie kriege ich sowas hin, und zwar Umgang mit Sidebars. Jetzt hier in dem Beispiel von Webseiten, die eher so blockorientiert sind, aber nichtsdestotrotz ist es eine Standardfrage, die ich wirklich, mit der man wirklich viel erreichen kann, auch interner, hinsichtlich interner Querverlegung und Nutzerführung, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht. Und eines der wichtigsten Tools dabei ist, wenn man WordPress oder ähnliches verwendet, erstmal ein Plugin, was es mir erlaubt, die einzelnen Boxen getrennt nach Seitentypen oder bis runter zu einzelnen Seiten, je nachdem, wie ich es brauche, auch auszusteuern. Also ich sagen kann, diesen Block soll nur auf der Startseite kommen, dieser Block soll nur auf Kategorien kommen oder nur auf Kategorien, die mit oder nur Pfade, die X, Y, Z enthalten. Damit kann man nämlich dann wirklich schön seinen internen Linkgraph runter in einen guten Silo bringen. Er hat hier vorgeschlagen, dass Plugin, was da heißt Custom Sidebar, und das zweite heißt Display Widgets. Das Display Widgets, Custom Sidebar gibt die Möglichkeit, verschiedene ganze Sidebars zu erstellen und die dann entsprechend anzusprechen. Ist nicht ganz so flexibel. Flexibler ist dann Display Widget, wo man wirklich einstellen kann, dieses Site soll nur auf Artikelübersichtsseiten, auf Archivseiten, auf einzelnen Artikeln und so weiter. Das ist wirklich eine wichtige Funktion. Dann hat er halt auch so ein paar Sachen gesagt von wegen, was macht wo Sinn. Also den Klassiker, was ich mal sehr lustig finde, ist so ein Box aktuelle Beiträge. Und wenn die auf der, die macht auf jeder Seite Sinn, außer auf der Startseite. Weil dann ist es das Gleiche, was ich sowieso sehe. Also auf der Startseite von dem Blog habe ich ja in der Regel eh die letzten 10. Und dann habe ich oben drüber nochmal einen Blog mit den neuesten 5. Das ist ja mal ein bisschen für die Tonne, weil das sind die gleichen, die ich eh sehe. Auf so einem Einzelartikel kann das, wenn es geklickt wird, durchaus Sinn machen. Aber in der Regel ist es eher sinnbefreit. Und dann hat er ein paar Beispiele, was reinkommen kann. Die besten Artikel des Blogs, die neuesten Artikel, Suchfunktionen. Ich habe dann immer noch irgendwas so von wegen Suchbegriffe, die Traffic bringen zu welchen Artikeln und linkt es gleich zum Artikel durch. Wichtige Seiten kann man direkt nochmal reinhängen, irgendwie Newsletter-Bestellungen, whatever. Das hängt dann ja ein bisschen drauf an, was man auch machen möchte. Aber wichtig ist, dass man sich mal Gedanken macht, welche Widgets brauche ich in welchem Kontext eigentlich und die dann auch so aussteuern.
Genau. Und er hat ja auch mal geschrieben, was halt nicht in so eine Sidebar passt. Zum Beispiel das Archiv, also irgendwelche Blog-Archive.
Ja, das ist echt eine Seuche.
Genau, so von wie 2006, 2007, 2008. Klar, es macht zwar Sinn, halt so ein bisschen so für die interne Verlinkung, aber in der Sidebar muss es wirklich nicht sein.
Ja, ganz schlimm ist, wenn ein Kalender drin ist, weißt du, von wegen Archiv, und dann hast du Mai, 1., 2., 3., 4., dann hast du erstmal 31 Links drin, und ganz schlimm ist, wenn du den noch durchklickern kannst, dann hast du, ich meine, weißt du, deinen Index voll haust mit Seiten, und immer steht, an dem Tag gab es leider keinen Beitrag.
Super, oder?
Genau.
Sieht man immer noch häufig.
Ja.
Genau. Blogrolls, ja.
Ja, die lege ich auch lieber auf eine extra Seite, so etwas wie was wir lesen oder sowas, aber genau. Nicht mehr so gerne in irgendwelchen Dingern rein.
Linkpartner.
Genau.
Nee, gerade nicht, aber.
Genau. Bezahlende Freunde.
Genau. Ja.
Genau.
Auf jeden Fall spannende Sache. Ich selber kannte das Plugin auch nicht. Finde es aber extrem sinnvoll und werde es auch mal ausprobieren. Also.
Ja, ich habe mal anderes, das heißt, glaube ich, Contextual Widgets, macht aber fast das gleiche wie Display Widgets. Es hat wirklich nur noch mal den Vorteil, dass man wirklich auf Pfadebene sagen kann. Also wenn im Pfad drin steht XYZ, dann mache das und das. Okay. Habe ich aber bis jetzt nur einmal gebraucht, diese Funktion. Mhm. Ansonsten sind die fast identisch.
Ich habe mir da mal selber irgendwas halt zusammengebaut. Also if home.
Ja, habe ich auch mal gemacht. Ey, aber so ein pain in the ass, hey.
Ja, richtig. Ja, und das ist hier schon sehr, also sehr, sehr komfortabel. Vielleicht testen. Display Widgets heißt das Plugin.
Ja, genau.
In den Shownotes verlinken.
Genau. So. So, dann haben wir auf dem Blog SEO Suite einen Beitrag gefunden, und zwar von vertreten durch Geschäftsführer Jakob Zogolla, wo wir uns beide gefragt haben, wer das ist. Hoffentlich erkennt mich. Ich hoffe jetzt, Jakob, du kennst mich jetzt nicht persönlich und ich habe dich vergessen. Dann entschuldige ich mich sofort an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz hat er sich ein bisschen mit KPIs auseinandergesetzt. Das haben wir ja vorhin ja auch ein bisschen gemacht und hat dann mal gesagt, was Unterschied, was ist eigentlich was ist Metrik, was ist KPI, und dann kann man so ein paar Sachen durchdefiniert. Da fängt er erstmal an mit unserem allseits geliebten PageRank, der zwar definitiv bestimmt keine KPI ist. Ich finde aber, als Schnellmetrik ist er immer noch zu gebrauchen. Nicht, weil ich drauf schon sage, oh Gott, eine PageRank 7-Seite. Aber NotRanked ist immer mal eine Sache, wo man sagen kann, boah, ist das eigentlich wichtig, weißt du? Genau. Also eher so im umgedrehten Sinn.
Für die Verlinkung auch natürlich, also um mal einen schnellen Blick zu
genau. Dann hat er das Thema Sichtbarkeit, ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal eingehen, haben wir vorhin lange behandelt.
Genau.
Dann hat er das Thema Rankings. Da muss ich sagen, ist es so, dass für mich Sichtbarkeit doch das Thema Ranking relativ substituiert hat, weil wir meistens im Kundenbereich sind bei Leuten, die wirklich longtailiger unterwegs sind oder eher größere Seiten haben, da kommt man halt mit Einzelrankings nicht so weit. Nichtsdestotrotz gibt es nochmal so ein paar Shortheads, und da ist so ein konkretes Rank-Monitoring auch nicht falsch.
Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Also ich betreue jetzt auch relativ viele Seiten, die sehr, sehr breit aufgestellt sind, aber doch hat man so seine Keyword-Goodies und die werden dann extra, also hat sich mal angeschaut und dann monitort entsprechend.
Genau. Dann hat er das Thema Traffic-Volumen, wo er auch sagt, okay, ist natürlich so eine Sache, muss man auch wissen, wie sieht's aus mit Conversion, Absprungrate und Aufenthaltsort. Ganz wichtig finde ich das Thema, egal was man anfängt, ist das Thema Brand und Non-Brand zu unterscheiden. Ansonsten macht alles überhaupt keinen Sinn.
Das finde ich auch extremst wichtig, weil so ist es echt keine große Kunst, wenn man also irgendwie allen Traffic bekommt mit also dem, ja, oder dem Zusatz also mit GMX.
Ja.
GMX-Nachrichten. Eins, toll.
Genau. Allerdings ist da auch schön zu sehen, wenn man da ein bisschen, also das ist auch spannend zu sehen, wenn man sich so Suchfunnels anschaut, was man in der Entwicklungsweise schon machen kann, da sieht man schon, dass Leute ganz gerne mal mit einem generischen Begriff gekommen sind und irgendwann mit generischem plus Brand wiederkommt. Also je länger man generisch rankt, desto mehr steigt auch die Anzahl der Suchanfragen, die den Brand danach auch mit beinhalten. Mhm. Weil es ist ja mal, das ist ja, also als Use Case heißt es ja die Known Item Research. Das heißt, ich weiß, da ist diese Seite. Ich brauche jetzt bloß die richtige Suchanfrage, um diese zu finden. Weil ich die schon mal gesehen habe und dorthin wieder zurück will. Das ist also Known Item Research. Heißt natürlich, wenn ich gut organisch ranke, steigere ich auch mittelfristig meine Brand beinhalteten Suchanfragen. Das ergibt sich von alleine. Ist natürlich dann auch schön, wenn ich ein Brand aufbauen möchte, sozusagen. Dann hat er noch den ROI, also den ROI. Dem muss ich sagen, stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber. weil es eine sehr komplexe Zahl ist und da kann man sich ganz schön verhaspeln, bis man das mal sauber hinbekommen hat. Vor allem, weil jetzt es ja nicht performance-orientiert ist bei AdSense, da habe ich meine Klickpreise, ich habe meine Agentur-Fee und kann dann relativ sauber durchkalkulieren, wie man Return on Marketing Invest aussieht, wohingegen SEO ja fixkostenlastig ist. Und da ist das alles ein bisschen problematisch zu sehen. Nichtsdestotrotz sollte man das Thema auch nicht komplett umgehen, sondern sich damit schon mal auseinandersetzen. Aber immer wissen, dass es so ein bisschen Pi mal Daumen gerechnet ist. So, dann hat er noch das Thema Brand Exposure, wo er sagt, von wegen, dass man halt versucht, zu seinem Brand mehr als nur 3-4 zu haben, sondern wenn es geht, mit der Facebook-Seite, mit etc. pp. Schon die komplette Top 10 zu belegen. Ich persönlich gehe ja dann eher weiter, dass ich auch sagen möchte, ich möchte nicht nur zu meinem Brand, sondern zu auch meinen Brand und wichtigen Brand-Anfragen, wie zum Beispiel, wenn ich Zalando wäre, Zalando-Rücksendung, Zalando-Retour. Also alle Sachen, die oft in meinem Brand angefragt werden, Zalando-Gutschein, damit die Leute nicht über so einen scheiß Gutschein-Schwachmat zu mir kommen. All solche Geschichten, die einfach zu meinem Brand gehören und entweder Serviceleistungen sind oder Zalando-Lieferung, wo bleibt meine Lieferung Zalando, gibt's ja diese ganzen Geschichten, da möchte ich natürlich mit meinen Seiten da sein, bevor die Nutzer bei Gute Frage oder sonst in irgendeinem Forum abtauchen und dann irgendwie vor mich hin haten. Also das gehört für mich das Thema Brand Exposure definitiv mit dazu.
Genau, stimme ich dir völlig zu. Da ist auch für ein großes Beispiel Brand mit dem Zusatz Werbung.
Also, oh ja, klar.
Klappabla-Werbung, Klappabla-Werbung. Wenn man da, oder oftmals ist es so, dass du irgendwelche Videoportale ranken. Aber es wäre natürlich cool, wenn der auch halt mit der eigenen Seite schriftlich mit dem eigenen Brand ranken würde. Und da vielleicht irgendwie einen Beitrag dazu hat oder sonst was.
Genau. Oder einfach Werbebuchung, damit Leute auch einbuchen können. Das wollen sie auch manchmal wissen. Geil. Bei GMX-Werbung kommt das Impressum. Und das zweite ist Teletarif mit der Eigenwerbung bei GMX und Web.de loswerden. Was auch immer das heißen soll. Geil. Da ist dann noch was zu tun. Wie sieht es bei meinem ehemaligen Arbeitgeber aus? Die Online-Werbung, ob es genauso lustig ist? Habe ich nämlich, glaube ich, nie drauf optimiert. Hätten wir ja mal machen können. Nutzerbasierte Online-Werbung T-Online. Naja.
Nicht schlecht.
Und Werbung auf T-Online. Und dann gibt es sogar eine Newsbox.
Und wie geil ist das? Erst, YouTube.
Ja.
Mit T-Mobile TV-Sports.
Sehr schön, sehr schön. Mhm. Siehst du, und haben die Kollegen von alleine schon gut gearbeitet. Sehr nett.
Und dann kommt noch irgendwo ein Bild von Robert T-Online.
Der war ja auch, das war ja auch die deutsche Antwort auf Max Headroom hier.
Ja.
Genau.
Spannende Post, sollte man auf jeden Fall mal lesen.
Genau. Dann haben wir noch einen schönen gefunden, ist auch nicht so SEO-lastig, aber von dem großartigen Avanash Kaushik. Und zwar, silly data miss making people believe that gets them fired. Ihr merkt schon, er schreibt gerne lustige Titel, aber er hat sich mit so ein paar Sachen betroffen, auseinandergesetzt, die so datengetrieben gerade sind und ging es los mit dem Thema Real-Time Data is life-changing und er das dann relativ schön relativiert und sagt, naja, wenn ich Real-Time keine Entscheidung treffen kann, brauche ich auch keine Real-Time-Daten, sondern ich brauche die richtigen Daten, also die White-Time, also in der richtigen Zeitfrequenz. Das heißt, wenn ich wöchentlich irgendetwas entscheiden kann, brauche ich auch wöchentliche Daten. Kann ich monatlich entscheiden, brauche ich nur monatliche Daten, ansonsten ist es ein Waste of Time. Mache ich Google News, brauche ich ziemlich gute Realtime-Daten, weil wenn ich die Möglichkeit habe, als SEO an den Titles rumzufuddeln, ansonsten kann ich mir auch das Desaster nur anschauen, kann aber nichts ändern. Das ist dann schön, wenn ich im Büro aufregen möchte, gut für hier Blutdruck, aber ansonsten halt nicht viel geholfen. Also ein sehr pragmatischer Ansatz. Wie siehst du das?
Völlig richtig. Gerade den großen Unternehmen und großen Konzernen, da wird so viel gemessen und da wird so viel reported, aufbereitet, verschickt. Aber eben halt oftmals ist es ja wirklich der Fall, braucht man es wirklich täglich, braucht man die Daten wirklich jede Woche oder reicht es auch, wenn man die einmal bekommt im Quartal? Bloß die Frage stellt sich keiner, weil sobald man wirklich die Möglichkeit hat, irgendwas zu messen, wird es auch Ja, gemessen und leider auch oft verschickt.
Genau, und dann bei dem anderen natürlich ausgedruckt und gelocht und abgeheftet.
Genau.
Genau, der ganze Ordnerschränke voll. Ich sage, okay, das ist schön. Wie viele Bäume haben wir hier getötet? Wir wissen es nicht so genau. Genau. Dann das nächste Thema ist Fix the Bounce Rate, wo er sagt, Bounce Rate ist ganz klar eine Metrik, aber keine KPI. Und die ist eine gute Metrik, um schnell Fehler zu finden. Also Landingpages, die richtig scheiße sind, schlecht ausgerichtete Werbung, irgendwie 5000 Keywords auf eine SEA-URL geknallt, funktioniert halt alles auch nicht so wahnsinnig gut. Aber es ist halt auch nur der Einstieg in die Webseite. Meistens kommen danach noch 10 plus weitere Seiten, bis ich irgendwann mal meinen Kaufprozess durch habe. Das sollte man dann doch auch nicht vergessen. Das heißt, bevor man nonstop nur noch sich seine Bounce Rate anschaut, und das gilt übrigens für jede weitere KPI, es gibt ja immer so, ich habe es immer früher genannt, KPI des Jahres. Also irgendwie neuer Senior Vice President, der sagt, oh, meine KPI, wir machen jetzt alles, wir steuern jetzt alles nach XYZ und schon läuft der ganze Laden danach. Und es ist nichts weiter als nichts einfacher als eine fucking KPI zu gamen, vor allem wenn dein Gehalt dranhängt. Ob das nachhaltig ist, das wissen die Götter. Weil es ist ja immer ein Prozess und den kriegt man meistens nicht in eine KPI rein. Also im Grunde genommen kann man das auch auf Aufruf sehen, bei jeder anderen Metrik aufzupassen, nicht alles an einem Thema festmachen, weil das funktioniert meistens nicht so gut.
Genau.
Außer fürs eigene Gehalt, wenn es so ist. Dann kann man das damit sehr gut arbeiten. Genau. Dann hat er sehr schön geschrieben, Anzahl der Likes repräsentiert die oder wie das heißt, Number of Likes represents social awesomeness. Also die soziale Genialität, wenn man das mal so frei übersetzen mag. Und hat ein sehr schönes Beispiel mit zwei Marken. Die eine heißt irgendwie Innocent und die andere heißt Tide. Und Innocent hat 372.000 Likes. Und Tide hat 3.600.000. Allerdings hat die Innocent mit 300.000 Likes 57.000 Talkabouts und die anderen haben nur 15.000 Talkabouts, weil die einen wirklich sehr interaktive, geile Posts schreiben. Siehst du hier diesen lustigen Obstsalat mit Gesicht und so ein Kram. Creative Found, wo du dann auch wirklich 1.270 Kommentare hast. Unglaublich. Einfach lustige Sachen machen und da einfach das Thema sagen, okay, man muss halt aufpassen, dass man da auch wieder nicht eine Dings nimmt, also sagt Comment, dass man halt auch sagt, es gibt halt das Thema Conversation Rate, also eben, wie viele Leute reden über mich und dann Applaus Rate, wie viele Leute liken die Sachen, die über mich geredet werden. Das fand ich übrigens sehr lustig. Also das Thema Conversation Rate fand ich sehr schön. Hatte ich vorher noch gar nicht als Begriff auf dem Radar. Aber ich bin ja nicht so oft im Social. Und Applaus Rate, finde ich, klingt schon auch viel greifbarer als irgendwie Likes zählen. Und zeigt auch die beiden Unterschiedlichkeiten, ne, der Wertigkeit an. Also macht Sinn.
Genau.
Dann hat er das Thema Search Results Ranking ist gleich SEO Success. Da hat er dann auch geschrieben, wie wir es vorhin auch gesagt haben, also reine Rankings ist halt einfach auch keine KPI. Und er ging nochmal darauf an, wie stark natürlich als Google-Mitarbeiter, wie stark die mittlerweile personalisieren. Und hat dann auch gesagt, also wenn das für euren Chef eine wichtige KPI ist, dann empfiehlt er uns, ins Büro des Chefs zu gehen, einfach 5000 Mal nach dem Begriff zu suchen und zu klicken und die eigene Seite und dann ist es in Zukunft bei ihm auf 1 und ihr habt eure Ruhe.
Ist auch eine Möglichkeit, ja.
Ja, ist aber auch schön, um das Thema zu beschreiben. Und sagt halt selber auch solche Sachen, wie du schon gesagt hast, schaut euch lieber an, wie ist der Wachstum von wichtigen Keyphrasen zu gewissen Startpunkten, also zu gesprächlichen Ordnerstrukturen, wie sind die Keywords, die ranken, aggregiert, auch wiederum nach Clustern oder nach Pfaden, und das sind einfach die Sachen, die eigentlich wichtig sind und nicht ein einzelnes Wort. Ja, kann man nichts weiter sagen, ist so.
Richtig.
Dann hat er noch hier mit Use My CPC einfach mein CPC runterfahren. Jetzt bin ich ja kein SEAG-Mensch, das machen ja die anderen da drüben. Aber ich glaube, einfach nur den CPC runterdrücken kann auch zu lustigen kann auch wirklich zu lustigen Effekten fahren, vor allem wenn man einfach nur das kampagnenweit betrachtet und nicht unterscheidet, wo verdiene ich denn eigentlich wie viel und was kann ich mir eigentlich pro Produktklasse leisten. Also ich weiß halt aus Musical-Zeiten etc., dass natürlich ein Pop-Mensch weniger kauft als jemand, der mit Schlager aufschlägt, weil die signifikant höhere Warenkörbe haben. Also da kann man nicht einfach so straßenwertemäßig durchgehen, das tut einem wahrscheinlich im Geschäftlichen dann ziemlich weh. Dann hat er nochmal das Thema Page Views. Auch als KPI, auch das ist natürlich klar, wenn ich ein Shop bin, ist die relativ für die Tonne. Dann hat er das Thema Ad Impressions, was natürlich auch keine wirkliche KPI ist, weil eine Ad Impression sagt mir jetzt nicht, wo war die und in welchem Umfeld war die aufgetaucht und wie voll mit Ads war die Webseite eigentlich. Auch das ist eigentlich bestenfalls eine Metrik, aber überhaupt nicht als KPI zu gebrauchen. Und dann hat er noch mal Demographics and Psychographics und da bin ich jetzt noch leider nicht ganz durch mit dem Post gewesen vorhin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, das liefern wir dann in die Shownotes nach, da muss ich nochmal lesen, weil er schreibt auch unwahrscheinlich lange Texte. Wie immer leicht, sehr lustig geschrieben mit den Beispielen. Dementsprechend kann ich mich auch nur dringend empfehlen, den einfach zu lesen. Markus, bist du mittlerweile durch?
Also, ich bin bei Punkt 6. Ja, der ist wirklich wahnsinnig lang, wahnsinnig ausführlich. Ähnlich wie der Martin Missfeld, der es immer macht. Und ich musste gerade nur so lachen, Page Views, giving more page views, more and more and more. Gab ja auch mal früher so eine Disziplin, also auch hier bei uns in Deutschland, Page View Optimization nenne ich es immer, wirklich die in die Höhe zu treiben. Zum Beispiel mit Sudoku und solchen Geschichten.
Und, genau, Clickshows. Bitte? Clickshows, 12 die 12 Gags der Berlinale und dann hast du so eine Klickshow, wenn mal ein Satz drauf ist, weißt du, und dann musst du 12 mal klicken. Das Beste, was wir jemals hatten, war saugeil, und zwar die welche Autos vertragen E10? Das war eine Klickshow, die hatte irgendwie 68 Klicks, ich so, sag mal. Und du konntest auch nur einzeln durchklicken, das heißt, wenn du jetzt wüsstest, du hast irgendwie, was ich weiß, ein Subaru, da wusstest du schon, ich sitze erstmal eine Stunde da.
Ja, geil. Also ich habe es ja letztes Jahr gesehen, als sehr geiles Beispiel, die 100 besten deutschen Webseiten.
Ah, auch geil, oder?
Aber ich sage es nicht, auf welchem Portal.
Ja, ja, also Hammer. Also. Geil. Und jeder, der sich die Zahlen anschaut, weiß halt, okay, das Ding macht halt wirklich wieder Ad-Impressions, wie die Bekloppten. Aber die Dinger sind natürlich auch grottenbillig. Das ist ja nur Rotation, was da bei man kein Mensch bucht sich ja freiwillig auf so einer Scheiße ein.
Genau, bei also die Top 100 Webseiten auf Platz 68 dann irgendwie, zack, kommt mein Werbebanner. Geil. Da ist die Aufmerksamkeit auch noch hoch.
Richtig hoch, ja.
Genau. Also Wahnsinn.
Sehr schön, sehr schön. Also da der Kollege Kauschnick sollte man eh eben seinen Reader haben und Zeit mitbringen. Sehr schön. Oh, und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl. Heute aktuell, erst. Ne? Genau, ganz aktuell. Geht gerade durch die Portale, auf Zusammenfassung ist auf Kress, aber ist eine schöne Aktion, also eine schöne, ich war schon gedacht, oh Gott, das muss ich schon betteln, dass ich meinen Unterhalt bekomme, von der FAZ, Golem, RP Online, Spiegel Online, Süddeutsche.de, Zeit Online, die alle aufgefordert haben, dass man doch bitte seinen Adblocker deaktivieren soll, weil die müssen ja auch von irgendetwas leben. Da muss man natürlich jetzt sagen, ja, müssen sie definitiv, ich meine, immerhin arbeiten sie ja und einer muss sie bezahlen. Es gibt einen sehr langen, ausführlichen Bericht bei Golem, der das schön erklärt. Kann man verstehen, ist trotzdem immer so ein bisschen so eine Sache, wo man denkt, Mann, aber kann man ja mal machen. Ich finde das Ganze sehr spannend zusammen mit einem anderen Thema, was ja uns in den letzten zwei Wochen auch irgendwo beschäftigt hat, wo ich allerdings sehr, sehr wenig Online-Marketeers sich zu habe äußern hören. Außer, dass wir gesagt haben, der Sachs ist von der Telekom, die gemeint hat, wir machen jetzt doch lieber einen Volumentarif und nennen die einfach nur Flatrate. Mhm. weil wir kappen dann ja auf 368, also auf halbe ursprüngliche DSL-Geschwindigkeit runter. Wo ich mir schon gedacht habe, Mann, das kann natürlich zum echten Revival von Adblockern führen. Erstens, wenn ich langsam surfe, möchte ich keine Werbung geladen haben und vorher möchte ich ja nicht, dass meine Bandbreite durch Werbung belastet wird. Und man, so ein Video-Ad ist jetzt auch nicht gerade das Kleinste, was über die Leitung geht. Und wenn ich schon begrenztes Volumen habe, möchte ich es davon auch nicht gerade voll haben. Also ich habe schon gedacht, Mann, wenn das kommt, sehen wir da mal noch eine viel stärkere Verwendung von Adblockern. Die sind ja eine Zeit lang ziemlich zurückgegangen in der Verwendung, einfach weil es keine Sau mehr interessiert hat. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sage, das könnte natürlich zum gewissen Revival führen. Ich glaube mir auch vor allem so Pre-Rolls für Videos schaut schon echt keine Sau mehr an, weil sie sagen, Moment mal doch bitte nicht auf meine Bandbreite, ich will die Werbung eh nicht sehen, das muss ich auch noch bezahlen dafür. Indirekterweise, weil dann werde ich früher auf langsam geschaltet. Ist eine lustige Geschichte. Wobei, was ich mir da auch gedacht habe, ist natürlich auch spannend. Stell dir mal vor, irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ist ab dem 20. des Monats auf 368 Kilobit unterwegs. Da wird dir langsam spannend, dass du sagst, ich mache Responsive Design nicht nur nach Bildschirmgröße, sondern ich bräuchte auch ein anderes Design für den Fall, dass die Leute mit sehr langsam reinkommen, so dass ich den kleinere Bilder schiebe, sonst ist meine Ladezeit nämlich komplett im Keller. Also finde ich auch spannend, was da kommt.
Nein, dann ist es aber dann wieder wie früher, also wie ganz früher, als es noch also kein Internet gab, am 20. des Monats stehen die Leute dann wieder vor den Supermärkten und trinken Alkohol, weil sie ja nicht mehr surfen können.
Ah, ich glaube, dann gibt es in Berlin öfters kein Internet, du.
Ja. Nee, aber ich finde es auch eine extrem spannende Geschichte und also es ist ja auch ein riesiger Aufschrei, der auch wirklich durch die Medien geht jetzt, dieser Bandbreitendrosselung. Abgefahren ist ja, dass andere Provider schon seit Ewigkeiten so machen und kein Scherz. Und jetzt wird es ganz ein bisschen von der Telekom praktisch publik gemacht. Dann, klar, es ist natürlich, also hat auch schon ein, ja, ein großes Ding, finde ich auch, weil alles irgendwie verlagert sich immer weiter, so ins Internet, Fernsehen gucken, Filme, Ausleihen, sonst was über die verschiedenen Portale. Und wenn da natürlich dann die Bandbreite da nicht mehr mitspielt oder dann auch dann mal plötzlich teuer wird wieder, also dass das Internet wieder plötzlich teuer wird, das kann natürlich auch nicht die Zukunft sein.
Ich habe auf meiner fucking Dropbox 78 Gigabyte. Wenn ich mir einen neuen Rechner installiere, dann ist bam, bin ich den Monat raus. Das ist ja ein Witz. Also,
ja, eben.
Also ist halt schon alles sehr lustig. Ich möchte nicht sagen, wie viel die verbraucht, wenn die sich ständig synkt. Also ich meine, wir arbeiten aber sehr viel auf der Dropbox und die synkt sich eigentlich den ganzen Tag wild vor sich hin. Das wäre schon eine sehr ärgerliche Geschichte.
Die aber wie gesagt, Systeme setzen ja eh drauf, alles online in der Cloud zu haben.
Genau. Das heißt, COD-Exploits am besten ab dem 28. ausrollen, dann kommen die Patches nicht rein.
Genau. Ja, also das ist echt krasses Ding. Echt spannend. Wie Geschichte weitergeht.
Genau, also wie gesagt, der ist spannend und halt wie gesagt auch, denke ich mir, hinsichtlich Werbung und gerade bei Video-Ads und sowas kann ich mir da schon vorstellen, dass es dann auch da die Akzeptanz nicht gerade fördert. Gerade wenn man jetzt solche Aufrufe liest, ist das natürlich eine durchaus spannende Geschichte. Naja, aber nichtdestotrotz sind wir fertig, Markus. Sonst kann ich glauben, wir haben gar nichts, noch keine News mehr. Das waren sie jetzt, die wir haben.
Das war mal ein sehr, sehr zügiger Wochenrückblick, behaupte ich mal.
Genau, in einer Stunde 30 haben wir den durchgezogen.
Tada!
Tada! Gucken wir mal, ob es noch was vom Schiff gibt. Nein, sind nicht in Küstennähe.
Nicht zum Schiff, okay.
Ich habe nur ein haariges Bild mit dem Wander.
Prima.
Heißt auch sinnigerweise Schiffhaare. Sehr nett. Also der Kollege Wander macht jetzt in Frisuren und nicht mehr in Texten. Schade, ihr müsst jetzt eure Texte woanders kaufen. Er ist jetzt Frisurenmodel.
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Jeder geht ja seinen Weg. Ist ja wichtig.
Genau. Also genau. Haben wir kein Fokusthema.
Genau.
Punkt 5 fällt aus. Punkt 6 ist eigentlich immer unser 4-Wochen-Rückblick.
Vorblick, Ausblick.
Ja, Ausblick.
Genau. Du hast Rückblick gesagt.
Ich meine, 4 Wochen Ausblick. Wir haben jetzt Mitte Mai. Komischerweise ist nichts los.
Ja.
Also jedenfalls wüsste ich jetzt gerade nichts.
Ja, das ist so. Da ist nichts los. Aber wir haben dafür zwei saugeile Jobs, die da auf euch warten. Und zwar für jeden, der drei Worte Englisch sprechen kann und immer mal in London leben wollte, Yahoo sucht einen SEO-Manager UK in London. Ihr wisst jetzt, die netten fliederfarbenen Menschen. Und ich glaube, das kann ein super spannender Job werden. Ist ja nicht gerade so, dass sich Yahoo gerade versucht, irgendwie Zeit mal Wissermeier da neu zu erfinden. Es sind immerhin noch große Portale mit großer Reichweite. Ich meine, du hast ja jetzt ja mit gmxweb.de auch Sachen, die in Deutschland eine ähnliche Größe haben. Ich kenne es von der T-Online. Also da ist einiges zu tun. Wahnsinnig viele Stakeholder, die wahrscheinlich mit drin sind. Wahrscheinlich eine coole Tool-Ausstattung, nehme ich mal bei Yahoo an.
Eigene Daten, glaube ich auch.
Ja, sehr viele eigene Daten, natürlich mit einer eigenen Suche. Ich meine, ich habe das ja bei mir mal gesehen, es macht Hölle Spaß, dass man da eine Auswertung fahren kann. Ihr braucht aber 3 Jahre Berufserfahrung. Okay, kann man bei dem Job auch erwarten, weil du brauchst eine gewisse Grundseniorität, wenn du mit anderen Departments sprechen möchtest. Ja. Sonst nehmen die dich ja nicht ernst, wenn du keinen Bartwuchs hast. Außer du bist natürlich...
Homeoffice steht jetzt nicht in der Stellenausschreibung.
Ja, Homeoffice ist, haben sie abgesagt. genau. Wobei natürlich, ihr könnt Frau sein, da braucht ihr natürlich keinen Bartwuchs zu haben. Nicht, dass das heißt ja, Jens macht ja seinen Gender-Dings scheiße. Genau. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So 3 graue Haare tun da immer ganz gut.
Spannender Job auf jeden Fall.
Exakt. Und dann haben wir noch eine echte SEO-Perle in Deutschland, und zwar Online-Marketing-Manager bei Immobilien-Scout. Der hat da einen wahnsinnigen Vorteil, dass er mit Nemeth und mir saufen gehen könnte ab und zu mal. Wenn er denn der Kollege Nemeth euch mitnimmt, dann müsst ihr sehr nett sein. Aber ich meine, mit dem Alex zu arbeiten, ich meine, der Mensch, der nicht nur SEO kann, sondern euch auch echte Wiener Manieren beibringt, muss ich sagen, da hätte ich auch gerne angefangen.
Genau, super Chance auch.
Genau, kann man nur empfehlen. Kommt beides in die Shownotes. Einfach bewerben und versuchen, auf euer Glück hoffen. Und wie gesagt, kann man beide empfehlen und Immobilien-Scout auch aus persönlichen Gründen. Ich habe mit dem Team ja lange zusammengearbeitet und das ist ein klasse Team, super Stimmung und haben da auch einen toughen Job und hat eine sehr schöne internationale Komponente. Also für die Entwicklung, die man persönlich nehmen möchte, ist soweit alles mit drin. Was man so braucht, genau. So, zu verlosen haben wir nichts, außer ich könnte einen Wohnungsputz vermieten. Also wenn ihr gewinnt, dürft ihr meine Wohnung putzen, aber ich glaube, das wollt ihr nicht.
Hoffentlich gewinne ich.
Genau. Nee, ansonsten haben wir da leider nichts, weil die Verlosung kommt, bringt ja in der Regel der Gast mit. Dementsprechend bleibt uns nur zu wünschen, dass alle von unseren Kollegen sauber vom Schiff runterkommen und da keinen Estonia machen. Das wäre sehr uncool. Euch, dass ihr uns schön kommentiert, wenn ihr uns dann hört, wenn ihr vom Schiff runter seid oder schon vorher hört. Und dass wir euch dann in 4 Wochen wieder hören.
Genau, und falls ihr Vorschläge habt für Themen, die wir vielleicht mal hier in der Sendung besprechen sollten, oder falls ihr selber als Gast hier in der Sendung sein wollt, einfach Bescheid sagen. Wir sind offen für jedermann und in diesem Sinne, eine schöne Zeit.
Genau, und bis in 4 Wochen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.